Ich darf vorstellen, Elia. Elia, unser Begleiter auf dieser Sommerpredigtreihe. Elia, der Prophet. Und die Janine hat schon gesagt, Achtung. Propheten, das sind Deuter der Zeiten. Propheten, das sind Boten Gottes. Propheten, das sind Menschen, die Gott ins Vertrauen zieht. Menschen, die Gott in sein Herz hineinschauen lässt und die im Herzen Gottes etwas vom Schmerz über diese Welt im Untergang sehen. Und darum können die Propheten nicht schweigen. Die locken, die werben, die schimpfen, die drohen, die erklären, die mahnen, die sagen voraus, die konfrontieren, die opponieren, die müssen reden. Und die tun's. Ganz bildreich, plastisch, mal zart, werbend, so voll Poesie und voll Mitgefühl und mal schroff, herb, voll Sarkasmus, voll Spott und nie moderat, nie blutarm, immer impulsiv, leidenschaftlich und ganz ungeschminkt. Propheten, die nennen die Dinge beim Namen. Die nehmen keine Rücksicht auf das, was ihre Hörer jetzt gerne hier hören würden. Ob das gefällt, ob das so ankommt. Bei den Predigen der Propheten, da wurde wenig gelacht. Prophetische Verkündung, die ist starker Tobak. Denn die Propheten sind der Last Call Gottes vor der Katastrophe. Propheten sind wirklich Gottes Stoppschilder, die klar machen, so liebes Gottesvolk, geht es nicht weiter. So viel mal als Vorrede, als Vorwarnung für die 6 Sonntage in den Sommerferien, an denen wir mit Elia on Tour sind. Nur 6 Kapitel des Alten Testaments berichten von Elia. Im ersten Buch der Könige, so ab dem Kapitel 17, und im zweiten Buch der Könige die ersten beiden Kapitel. Nur 6 Kapitel. Und dennoch ist Elia für das Neue Testament der Prophet. Von Elia lesen wir im Neuen Testament mehr als von den ganzen anderen Propheten gemeinsam. Elia ist der Prophet für Juden wie für Christen. Und darum ist diese Predigtreihe, denke ich, kein Füllen eines Sommerlochs, sondern wirklich Kernverkündigung. Steigen wir ein heute. 1 Könige 17. Dort heißt es im ersten Vers, Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so wahr Yahweh, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe. In den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. Der Elia, der taucht ganz unvermittelt auf, der wird nicht groß vorgestellt. Wir erfahren von dem Elia keine Familiengeschichte. Wir erfahren von ihm auch keine Berufungsgeschichte. Wir erfahren überhaupt keine Geschichte von Elia. Die Bibel nennt uns nur seinen Namen und seinen Heimatort. Tischbe in Gilead. Gilead, das liegt auf der östlichen Seite des Jordans und es ist wirklich ein karger Landstrich da. Die Menschen dort, die gehören nicht zur Elite Israels. Die gehören nicht mal zur Mittelschicht. Die kommen nicht so poliert daher oder schick aufgebrezelt. Elia, der trägt nicht Prada, sondern einen zotteligen Fellmantel, heißt's, mit einem Lendenschutz. Aus Leder. Und so gekleidet erscheint er wie aus dem Nichts um das Jahr 860 vor Christus vor Ahab, dem König des Nordreichs. Israel ist zu dieser Zeit ein geteiltes Reich. Im Südreich, da gibt es ab und zu mal so einen halbwegs gottgefälligen König. Im Nordreich aber nie. Von den 19 Königen des Nordreichs heißt in der Bibel, sie taten, was Gott, was dem Herrn missfiel. Blutvergießen, Meuchelmorde, Intrigen, Hass, Götzendienst. Und der schlimmste von diesen 19 ist Ahab. Noch mehr als seine Vorgänger tat er, was dem Herrn missfällt. Dieser Ahab ist ein Bombenwirtschaftspolitiker. Seine Hochzeit mit der Prinzessin Isabel aus Phönizien bringt dem Land wirklich große wirtschaftliche Vorteile. Der Handel, der floriert. Doch diese Isabel, die bringt noch was mit. Nämlich einen anderen Glauben. Den Glauben an Baal. Und Isabel und Ahab, die lassen im ganzen Land Opferstätten für diesen Wettergott errichten. Diesen Baal, der Wind und Wolken und Regen beherrschen soll und gucken soll, dass das Jahr auch fruchtbar wird. Und Israel verfällt nach und nach immer mehr diesem Baalskult. Warum soll man ihm auch nicht ein bisschen verehren? Warum soll man den Baal nicht ein bisschen verehren, um eine gute Ernte bitten, um gesundes Vieh, um viele Kinder? Ist ja nicht so, dass man Jahwe den Laufpass gibt. Aber andere Götter, die haben halt auch schöne Angebote. Warum also nicht zugleich Baal dienen und Jahwe ehren? Warum nicht von allem das Beste nehmen? Und das scheint für mich wirklich so ein Grundzug des Menschen zu sein. So ein Grundzug des Menschen, sich lieber mal nicht so wirklich festlegen, lieber mal nicht so klar auf eine Karte setzen. Wir meinen immer, das wäre ein Zeichen unserer Zeit und wir sprechen von der Generation Maybe. Aber darin waren die Menschen schon immer gut. Und das Menschenkind, das bastelt sich so seine Religion zusammen. Von allem das Beste, denkt es. Oder anders gesagt, so in den vorletzten Dingen. In den vorletzten Dingen, da lieben wir es, entschieden zu sein. Aber in den letzten Dingen, da gehen wir gerne Kompromisse ein. Wir sind Monotheisten, wir sind Fans des Singulars, wenn es ums das Vorläufige geht. Windows oder Mac, die Eintracht oder Bayern, Tofu oder Nackensteak. Da legen wir uns fest. Aber in den letzten Dingen, da sind wir Polytheisten. Da sind wir eher so Fans des Plurals, so hin und her gerissen und nie so mit dem ganzen Herzen bei der Sache. Wir sehen uns nach Vertrautheit mit Gott und gleichzeitig fliehen wir vor ihm. Wir sehen uns danach, großzügig zu sein, aber gleichzeitig horten wir und sammeln wir. Wir sagen Gott ja, aber unser Eigensinn auch. Jesus nachfolgen ja, aber so ein bisschen Mammon, oder? Darf es doch schon sein. Himmel ja, aber auf der Erde besser mal nichts auslassen, mal alles rausholen, was geht. Doch Elia, der hält den Fans des Plurals das Stoppschild hoch. Ihm geht es um das ungeteilte Herz. Darum, den Gott Israels zu lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit vollem Verstand, mit aller Kraft. Der Elia, der schaut Gott ins Herz. Und er erkennt in diesem Herzen Gottes seine hingebungsvolle Liebe. Und diese Liebe Gottes, die teilt nicht mit anderen. Diese Liebe, die gibt sich nur mit 100% zufrieden. Ich denke, wir können uns ja auch keinen Bräutigam vorstellen, der bei der Hochzeit sagt, ich werde dich zu 75% lieben, ehren und treu sein. Oder wir können uns auch nur schwer vorstellen, dass hier vorne Eltern bei der Segnung ihres Kindes sagen, ja, so zu 80%, wenn wir unser Kind im liebevoll, im Glauben erziehen. Immer, wenn es ums Herz geht in unserem Leben. Immer, wenn es ums Herz geht, geht es um 100%, um ein ungeteiltes Herz. Unsere Liebe, unsere Treue, die kann nur einem Gott gehören. Und dafür kämpfen Elia und all die Propheten nach ihm. Und Jesus greift diese Linie auf und sagt schlussendlich, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und ja, das fordert. Ich möchte doch jetzt eher was von der Gnade hören. Ich möchte doch jetzt eher was Erleichterndes verspüren in meinem Leben. In meinem Leben, das mich so fordert. Aber ich möchte nicht das hören. Gott fordert dich heraus. Es geht um dein Herz. Es geht um ungeteilte Hingabe. Doch dafür steht Elia. Dafür steht er mit seinem ganzen Leben, dafür steht er mit seinem Namen, Elia, oder hebräisch Eliahu, das heißt übersetzt, mein Gott ist Yahweh. Yahweh ist Gott. Nur dieser Gott Israels ist überhaupt in Wahrheit Gott. Das ist die zentrale Botschaft Elias. Und darum sagt er zu Ahab, in den nächsten Jahren weder Tau noch Regen, bis ich es sage. Und ich sage, basta. Was für ein Paukenschlag und was für ein Affront. Weder Tau noch Regen. Das ist eine klare Kampfansage an Ahab, an Isabel und vor allem an Baal. Weder Tau noch Regen, da kannst du machen, was du willst. Du Wettergötze. Doch bevor der Kampf so richtig losgeht, kommt erstmal ein Break. Elia wird höchstpersönlich von Gott aus dem Verkehr gezogen. Es heißt, darauf kam das Wort Jahwes zu Elia, geh hinüber ins Ostjordanland und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen und aus dem Bach kannst du trinken. Elia gehorchte dem Wort Jahwes, ging auf die andere Jordanseite und hielt sich im Tal des Krit auf. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch, Wasser bekam er aus dem Bach. Eben noch auf der großen Bühne, nun irgendwo im Hinterland von Ostjordanien. Elia, der muss absteigen, denn die Gegenden haben sich, in dieser Gegend haben sich die Bäche, haben sich die Flüsse so tief in die Erde hineingeschnitten. Elia, der muss absteigen von seiner Hochfläche. Er muss absteigen und auf den Grund kommen. Er muss zum Bach Krit gehen. Und dieses Krit, das bedeutet so viel wie abgeschieden. Abgeschnitten, ja, so viel wie reduziert. Da gibt's im Tal Krit kein WLAN, da gibt's keine Worship-Musik, keine andere Menschenseele, nur Elia und Gott. Als Prophet ist der Elia arbeitslos, wem soll er denn da was prophezeien? Zudem bekommt er das Essen geliefert vom Rabenlieferando. Und da hat er auch nichts zu tun. Das heißt vor allem eins, Elia hat Zeit. Viel Zeit. Zeit. Zeit zum Nachdenken. Zeit, um sich selbst zu begegnen. Zeit, um Gott zu begegnen. Geh und versteck dich. Das sagt Gott auch zu mir. Er sagt es nicht immer, aber er sagt es immer wieder. Und er sagt es auch zu dir. Geh und versteck dich. Es darf eine Zeit geben, in der du dich zurückziehst, in der du absteigst und dir und deinem Leben und deinem Gott auf den Grund gehst. Einige Male, so ein halber Tag, ein ganzer Tag oder auch ein Wochenende. Und wenn du jetzt denkst, der hat gut reden, ich habe keine Zeit, dann würde ich dich bitten, nachher zu mir zu kommen. Weil ich möchte einfach diesen Mega-VIP unserer Gemeinde kennenlernen, der dafür keine Zeit hat oder meint, keine Zeit zu haben? Oder wie wäre es über den Tag verteilt? Geh und versteck dich. Kurze Atempausen von 5 Minuten, so am Bach Kritt einlegen. Sich wieder mit Gott in Verbindung setzen. Nichts leisten müssen. Einfach nur da sein. Das genügt. Und du erfährst so nach und nach, Gott genügt. All das Gemache, all das Getriebe meines Alltags, all das, was ich meinen rausholen müsste, es reicht nie. Aber Gott genügt. Ein Gebet von Teresa von Avila, das schließt mit den Worten, nichts beunruhige dich, nichts ängste dich, wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott nur genügt. Und dieses Vertrauen, das lernt Elia Tag für Tag. Dieses Vertrauen, auch heute wird Gott für mich sorgen. Wir überblicken oft nicht, was so kommen wird. Wir haben die Zukunft nicht im Griff. Und darum bete ich morgens immer wieder, Herr, ich bitte dich für den heutigen Tag. Für die Dinge, die ich heute tun werde. Für die Gespräche, die heute anstehen. Für die Menschen, denen ich heute begegne. Ich bitte dich für den heutigen Tag. Und so übe ich die Grit-Lektion. Dass Gott sorgt. Tag für Tag. Und dass Gott genügt. Das heißt aber nicht, dass ich nur Gott und sonst nichts weiter brauche. Ich brauche auch Menschen, mit denen ich lebe. Und das zeigt auch die nächste Lektion des Elia. Einige Zeit später vertrocknete der Bach, weil es im ganzen Land keinen Regen gab. Da kam das Wort Jahwes zu Elia. Geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Zarpat. Als er ins Stadttor kam, begegnete ihm eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er sprach sie an und bat, hol mir doch ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie ging, um es zu holen, rief er nach, und bring doch auch bitte ein bisschen Brot mit. Da sagte sie, so wahr Jahweh dein Gott lebt. Ich habe keinen Vorrat mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ich sammle gerade ein paar Holzstücke auf, um mir und meinem Sohn etwas zuzubereiten. Wenn wir das gegessen haben, bleibt uns nur noch der Tod. Da sagt Elia zu ihr, hab keine Angst, mach nur, was du gesagt hast. Aber back zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus. Den Rest kannst du für dich und deinen Sohn zubereiten, denn so spricht Jahwe, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis Jahwe wieder Regen gibt. Da ging sie und machte, was Elia ihr aufgetragen hat. So hatten sie und Elia und ihr Sohn für viele Tage zu essen. Die Witwe, die sorgt für Elia. Und Elia sorgt für die Witwe. Und er sorgt mit Gottes Hilfe auch für ihren Sohn. Gott will diese Station. Diese Station scheint notwendig zu sein. Notwendig für die Witwe und auch für diesen großen Propheten. Das Ich braucht das Du. Wir brauchen einander. Wir brauchen Beziehungen. Begegnungen, Gespräche, konkrete Hilfe. Und darum, geh nach Zarpat und bleib dort. Das ist auch die Botschaft Gottes an die Menschen, die zu kurz kommen. Ich schicke euch jemanden, der bei euch ist. Auch wenn ihr ihn vielleicht gar nicht erst erkennt. Er ist mein Bote. Er ist der Freund, der sich zu dir setzt und zuhört. Der dich in den Arm nimmt, der dich ermutigt, aufrichtet, der dir den Schubs gibt, der dich aufbrechen lässt. Das ist auch Elia, der Prophet. Denn man kann Gott nicht mit ganzem Herzen dienen, mit ganzem Herzen lieben und gleichzeitig den Nächsten übersehen. Und darum geh nach Zarpat und bleib dort. Sorge mit, lache mit, trage mit, leide mit, lebe mit, lern mit Elia diese Zarpat-Lektion. Viele Tage später, im dritten Jahr der Hungersnot, kam das Wort Jahwes zu Elia: Geh jetzt und zeig dich Ahab. Ich werde dem Land wieder Regen geben. Nach geh und versteck dich. Nach geh und bleibe dort. Nun geh und zeig dich. Geh und zeig dich. Für mich sind so diese drei Weisungen des Herrn wie so drei Bälle, die dem Elia, die uns von Gott her zugeworfen werden. Ball 1, geh und verbirg dich. Es braucht die Zeit mit Gott, die Zeit der Stille, die Zeit der Einsamkeit. Aber ich darf mich darin nicht verlieren. Darum Ball 2, geh und bleib dort. Es braucht die Zeit für Beziehungen, für Begegnungen mit anderen, für geteiltes Leben. Aber das ist noch nicht alles. Gott wirft Ball 3. Irgendwann ist es die Zeit, hervorzukommen, sich zu zeigen, die Bühne zu betreten, Verantwortung zu übernehmen, seine Rolle, seinen Part in aller Öffentlichkeit zu spielen. Es sind drei Bälle und manche ergreifen nur einen und lassen die anderen beiden so unbeachtet liegen. Einige, die spielen am Bachgritt mit dem Ball verstecken. So sehr, dass man die gar nicht mehr wahrnehmen kann. Sie sind bei sich, sie sind bei Gott, aber übersehen die Verantwortung für die anderen. Manche leben in Zarpat, in Beziehungen. Sie haben sich entschieden zu bleiben. Und vor lauter Bleiben vergessen sie manchmal sich selbst. Manchmal Gott. Und gelegentlich auch, sich zu zeigen. Wieder andere zeigen sich nur in Samaria auf der großen Bühne des Lebens. Haben dabei aber die Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zu den anderen irgendwie verloren. Gott zeigt Elia, dass alle drei Dinge das Leben ausmachen. Bei sich und bei Gott sein, mit anderen sein und für etwas sein. Die drei Bälle, die gehören zusammen. Jeder Ball ist wichtig. Und es wäre natürlich super schön, wenn jeder Ball so seine Zeit und seinen Raum hätte. Aber so einfach ist es nicht, dieses Jonglieren mit diesen drei Bällen. Da fällt leicht mal einer runter oder zwei. Manchmal fordert dich die Familie so, dass du selbst nicht mehr vorkommst. Dass dir die Nachrichten im Fernsehen irgendwie egal sind. Da ist die pflegebedürftige Mutter. Da ist die pubertierende Tochter, die viel Aufmerksamkeit erfordert. Dann wieder nimmt eine Aufgabe so viel Raum und Kraft ein, dass gar nicht mehr viel anderes übrig bleibt, nicht mehr viel anderes geht. So ein Projekt im Beruf, bevorstehende Prüfung. Und manchmal spüre ich, dass ich so in mir selbst verwickelt bin, dass ich keine Augen und keine Ohren mehr für andere oder anderes habe. Doch das dreimalige Geh, Geh Elia, dieses Geh Gottes, will uns helfen, so in unserem Leben so nach und nach die Balance zu bekommen, so den heruntergefallenen Ball wieder aufzugreifen. Hast du vielleicht einen Ball, den du mehr ins Spiel nehmen möchtest? Bei Gott, bei sich sein, mit anderen sein, für etwas sein? Was ist dein Ball? Und vielleicht sagst du, geht eh nicht. Versuch's. Versuch's noch einmal. Üb mit diesen Bällen. Ein Satz, der mich immer sehr begleitet in meinem Leben, ist ein ganz kurzer. Wer übt, hofft. Wer übt im geistlichen Leben mit diesen drei Bällen, wer übt, der hofft. Der hat noch nicht aufgegeben und hat gesagt, es ist halt so, kann man eh nichts ändern. Wer übt, der hofft. Der hofft, dass da so eine Balance im Laufe des Lebens entstehen kann. Der hofft, dass es besser werden kann. Und Krit und Sarpat und Samaria, die drei, die gehören zusammen. Nur weil Elia Krit und Sarpat kennt, glaube ich, kann er wieder nach Samaria gehen und weiterkämpfen, den Mund aufmachen, den heiligen Kühen kräftig in den Schwanz kneifen. Und nächste Woche, da heißt für Elia, gegen den Strom zu schwimmen. Geh und zeig dich. Und danach wieder geh und versteck dich. Die Tour, die geht weiter. Für Elia und für uns. Amen.